Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Predigtreihe zum Buch Daniel sind wir an das Ende gekommen. Die Predigt ist heute Gottes Wort in Daniel Kapitel 12. Wir lesen Gottes lebendiges Wort aus Daniel Kapitel 12, die Verse 1 bis 13. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden daran forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb des Wassers des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach: Geh hin, Daniel. Denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl den, der ausharrt, und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Liebe Gemeinde, wir alle kennen das. Eine Sache zu beginnen ist einfacher, als sie abzuschließen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die mit viel Neugierde, Begeisterungsfähigkeit und Mut etwas Neues beginnen. Aber bringst du die Sache auch zu einem guten Ende? Vielleicht hast du vor einigen Wochen begonnen, deine Wohnung zu renovieren, aber die letzten Handgriffe, die fehlen immer noch. Vielleicht hast du angefangen, deine Wohnung auszuräumen. Ja, ich werde persönlich, ne, für den einen oder anderen, auszuräumen, zu entrümpeln, aber die Kartons bleiben immer noch im Hausflur und im Keller stehen. Vielleicht schreibst du deine Arbeit für die Schule oder fürs Studium, aber diese Arbeit bleibt irgendwie unvollendet. Du hast dich vielleicht begeistert für eine Fahrradtour, die geplant ist, angemeldet, aber nach einigen Kilometern fragst du dich, ob das die richtige Entscheidung war. Und ich muss auch zugeben, als ich mich entschieden habe, eine Predigtreihe zum Buch Daniel zu machen, dann war das am Anfang sehr leicht, die ersten 6 Kapitel. Aber ich hoffe, dass ich diese Predigtreihe mit der heutigen Predigt, der letzten Predigt zu Daniel, doch zu einem guten Abschluss bringen darf. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Beginn. Das sagt auch schon die Bibel im Buch Prediger, Kapitel 7, Vers 8. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Beginn. Und hier im letzten Kapitel des Buches Daniels geht es um das Ende einer Sache. Die spannenden Geschichten von Daniel und seinen Freunden, zum Beispiel Daniels Freunde im Feuerofen, Kapitel 3, die göttliche Hand an der Wand aus Kapitel 5, aber auch die angsteinflößenden Bilder, die wir gesehen haben über die Zukunft, zum Beispiel aus Kapitel 7, diese Monster, die da aus dem Meer heraustreten, oder die Kriege aus Kapitel 8 und Kapitel 10, die liegen alle hinter uns. Und jetzt kommen wir zu einem Ende. Und die Frage ist, wie sollen wir leben angesichts dieser Ereignisse, die noch kommen werden, diese schrecklichen Ereignisse? Wie sollen wir leben, wenn wir wissen, dass das alles noch auf uns wartet? Wie können wir bis zum Ende durchhalten? Ein guter Beginn ist nicht alles. Es kommt darauf an, die Sache auch zu einem guten Ende zu bringen. Wir können das vergleichen in unserem Leben als Christ. Wir feiern immer wieder den Beginn eines Lebens mit Jesus. Wir freuen uns über die Taufen, die wir in den letzten Wochen durchgeführt haben. Wir freuen uns über die Mitgliedsaufnahmen in der Gemeinde. Und wir hoffen, dass jeden, den wir getauft haben oder der in die Gemeinde aufgenommen wird, seinen Lauf bis zum Ende durchhält. Es ist ein gutes Fest jeweils. Aber ist es nicht eigentlich ein größeres Fest, wenn wir jemanden beerdigen dürfen, der bis zum Ende dran geblieben ist? Bei all der Trauer um diesen Verlust, der da ist, da hat jemand seinen Lauf beendet, da hat jemand sein Ziel erreicht. Und das Leben als Christ ist ja, und das wissen wir, weniger ein Sprint als vielmehr ein Marathonlauf. Wie leben wir also als Christen bis zu unserem Ziel? Wie können wir durchhalten? Und deshalb lautet die Überschrift über die Predigt heute, wie wir bis zum Ende durchhalten können. Und die erste Antwort, die uns dieses Buch oder dieses Kapitel im Buch Daniel gibt, ist, indem wir uns von offenen Fragen nicht irritieren lassen. Und wir wenden uns heute in diesem Abschnitt zunächst mal in den hinteren Teil, in den Versen 5 bis 13. Und hier werden zwei Fragen gestellt. Und die eine Frage wird von dem einen Mann, der zwei Männer gestellt, den Daniel sieht. Vermutlich ein Engel Gottes. In Vers 5 und Vers 6. Dort steht, und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da. Der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb des Wassers stand. Und jetzt kommt die Frage, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Wie lange wird es dauern? Das ist die entscheidende Frage. Wenn wir in der Schule, oder das ist ja für manchen länger her, manche noch nicht so lange her, manche sind noch mittendrin, wenn wir eine Addition, also eine Plusaufgabe lösen müssen, dann brauchen wir zumindest mindestens zwei Angaben. Wir müssen den Startpunkt kennen und wir müssen das, was wir dazu addieren, kennen, um dann das Endergebnis zu bekommen. Und hier ist die Frage, wie lange dauert das? Ich habe vielleicht den Startpunkt oder den Endpunkt, also ich brauche mindestens zwei Angaben. Und die Antwort, die Daniel jetzt hört, in Vers 7, da bekommt er genau zwei Angaben, um eigentlich diese Mathe-Rechnung zu machen. Vers 7, da steht, da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb des Wassers des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Und jetzt ist die Antwort, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist die Dauer. Und jetzt kommt der Endpunkt. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, wird das alles zu Ende gehen. Also eigentlich hat er jetzt diese Matheaufgabe. Er hat die Dauer. Er hat das Ende, damit könnte man eigentlich zurückrechnen zum Startpunkt. Hat alles, was er will, oder? Mit diesen Angaben könnte er die Zeitrechnung machen. Kann auch ein Grundschüler, oder? Aber wir lesen in Vers 8, da sagt Daniel ganz offen und ehrlich, ich hörte es, verstand es aber nicht. So ein typischer Schüler. Ich höre zu in Mathe, verstehe es aber nicht. Das sagt Daniel ganz offen und ehrlich. Und jetzt folgt die zweite Frage in diesem Abschnitt und dieses Mal kommt sie von Daniel selbst. Und wir lesen weiter in Vers 8, er hat es gehört, aber nicht verstanden. Und dann fragt er, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Daniel stellt eigentlich die gleiche Frage nochmal mit anderen Worten. Wie Schüler das manchmal machen, um den Lehrern doch mal eine Frage oder eine Antwort zu entlocken, einfach die Frage ein bisschen abändern. Er will nämlich eigentlich wissen, Gott, wann haben wir, oder Herr, wann haben wir es geschafft? Wann ist der ganze Stress vorbei? Die zweite Frage klingt zwar anders, aber was ist das Ende? Wann erkennen wir, dass es das Ende ist? Und jetzt bekommt er nochmal eine Antwort in den Versen 9 bis 13. Wir lesen sie nochmal. Und da steht dann, er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Merkt ihr, wenn wir eben zwei Angaben hatten, die Dauer und das Ende, haben wir jetzt hier sogar noch mehr. Jetzt bekommen wir sogar den Zeitpunkt genannt, ab wann diese Zeitrechnung losgeht. Hier steht, von der Zeit an, in Vers 11, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, dann sind es 1290 Tage. Na, jetzt haben wir ja alle Angaben, die wir brauchen. Jetzt können wir doch rechnen, könnten wir sagen. Ist doch super. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber irgendwie sind immer noch ganz viele Fragezeichen da, oder? Mit den ganz vielen Zahlen. Aber jetzt bleiben wir mal, gehen wir mal weg von uns, gehen wir mal hin zu Daniel. Hat Daniel jetzt eine Antwort auf seine Frage erhalten? Wir wissen es nicht. Wir lesen nicht mehr von der Reaktion Daniels in diesem Kapitel. Das Buch Daniel endet hier mit Vers 13. Aber es spricht sehr vieles dafür, dass Daniel jetzt auch nicht viel weiter ist als vorher. Wie komme ich da drauf? Ja, die zweite Antwort, die ist etwas konkreter. Wir wissen jetzt, wenn das beständige Opfer beseitigt ist, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, dann sind es 1290 Tage. Naja, aber jetzt fragen wir uns, was ist das, die Zeit, wo das beständige Opfer beseitigt ist, der Gräuel der Verwüstung aufgestellt ist? Was sind das für Ereignisse? Waren die schon, kommen die noch? Es gibt viele Ereignisse in der Vergangenheit, die dieser Beschreibung gerecht werden. Ja, wenn wir ins erste Jahrhundert vor Christus gehen, da gibt es wirklich einen gewissen Antiochus Epiphanes, der in Israel tatsächlich einen Gräuel der Verwüstung angerichtet hat, wenn man so will, der ein beständiges Opfer beseitigt hat. Er hat in dem Tempel, hat ein Schwein geopfert. Das war für die Juden ein No-Go, das ging gar nicht. Ein Gräuel, ein Götzendienst eigentlich. Gehen wir ins Neue Testament. Jesus hält im Matthäus-Evangelium in Kapitel 24 die sogenannte Endzeitrede. Und da spricht er auch von diesem Gräuel der Verwüstung. Und da kündigt er die Zerstörung Jerusalems und des Tempels an. Die sind tatsächlich 70 nach Christus geschehen. Also ist das alles schon Vergangenheit? Es spricht viel dafür, dass wir Ereignisse in der Vergangenheit haben, die tatsächlich Tage oder Gräuel der Verwüstung waren. Aber wir sollten auch weiterdenken. Die Heilige Schrift spricht immer wieder auch von Gräuel im Alten Testament und spricht dann von Übertretungen, die geschehen, die im sexuellen Bereich wie Ehebruch oder Homosexualität oder ganz besonders bestialische Ereignisse werden dort als Gräuel bezeichnet. Auch grundsätzlich, ein Gräuel ist, wenn etwas, ein Bundesbruch zwischen Gott und seinem Volk, ein Bundesbruch geschieht. Und vor allem in Verbindung mit Götzendienst, oft auch im Zusammenhang mit Kindesopfer. Und wir sollten jetzt nicht nur in der Vergangenheit stehen bleiben, wir könnten uns auch fragen, heute, könnte eine Gesellschaft, die sich von Gott abwendet, die Ehebruch, Homosexualität und, wenn man sogar will, Kindesopfer, wo Kinder im Bauch der Mutter geopfert werden, eine Gesellschaft, die so etwas feiert, könnte das ein Hinweis auf ein Gräuel der Verwüstung sein? Mit all diesen Fragen, die ich jetzt stelle, merken wir vielleicht, welches Ereignis ist es jetzt eigentlich genau? Und dann könnten wir anfangen zu rechnen. Die kurze Antwort ist, wir wissen es nicht ganz genau. Und jetzt auch bei der zweiten Angabe, die wir hier haben, die Tage, die hier beschrieben werden, 1290 Tage. Was sind diese 1290 Tage? Ist so ein bisschen verwirrend für uns, oder? Wenn wir vergleichen mit dem Vers 7, da kommen ja auch, werden da Zeiten genannt, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Wenn wir diese Zeiten mal als Jahre verstehen und dann in Tage umrechnen, je nachdem wie man rechnet, kommt man auf 1260 Tage, wenn man 360 Tage pro Jahr nimmt. Nimmt man 365 Tage pro Jahr, kommt man auf 1278 Tage. Passt immer noch nicht ganz mit 1290, ihr merkt's, ne? Wir wissen es nicht ganz genau, was sind jetzt diese Tage? Wir wissen es nicht ganz genau. Und wisst ihr was, wir sollten gar nicht so überrascht sein, dass wir diese Daten nicht genau berechnen können. Das Neue Testament sagt uns eindeutig in Matthäus 24, Vers 36. Da sagt Jesus, von dem Tage aber und von der Stunde, also wann Jesus wiederkommt, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein dein Vater. Und vermutlich hat auch Daniel immer noch nicht verstanden nach dieser Antwort hier, wann genau das jetzt geschieht. Und es spricht sehr, sehr viel dafür, dass Daniel es gar nicht verstehen musste. Denn zweimal erhält Daniel einen anderen Auftrag. Vers 9, geh hin, Daniel. Vers 13, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Daniel musste mit offenen Fragen leben. Anstatt die Antwort verstehen zu müssen, soll Daniel sich um seinen eigentlichen Auftrag kümmern. Geh hin. Ja, er würde es gerne wissen, aber etwas anderes war viel entscheidender. Nämlich durchzuhalten. Geh hin bis ans Ende. Bleibe dran, gib nicht auf, bis du am Ziel bist. Daniel muss gar nicht alle genauen Details kennen. Daniel muss gar nicht den genauen Tag ausrechnen können, wann die Auferstehung stattfinden wird. Daniel muss keinen genauen Endzeitfahrplan haben, den man so auseinanderfalten kann und sich irgendwo an die Wand hängen kann. Vers 12 macht deutlich, worauf es wirklich ankommt. Wir denken, das sind die 1290 Tage. Und dann steht aber hier, ja, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Ja, was jetzt? 45 Tage mehr? Also wie mit den Kindern bei der Autofahrt. Wie lange noch? 15 Minuten. Ne? Wie lange? Immer noch 15 Minuten mehr. Weitere 45 Tage. Was machen wir mit diesen weiteren Tagen? Ausharren. Wenn du denkst, du hast keine Kraft mehr, die Kraft des heiligen Volkes ist zerschlagen, wir können nicht mehr, halte weiter durch. Und Gott hatte nicht die Absicht, Daniel alles über die Zukunft zu sagen. Und auch wir heute, die wir näher am Ende der Zeit leben als Daniel, offenbart Gott nicht alles. Wir sehen, zu jeder Epoche der Geschichte wurde Gottes Volk ermutigt, im Licht dessen zu leben, was Gott für die Zukunft versprochen hat. Und das sah zu jeder Zeit der Geschichte anders aus. Adam und Eva im Garten Eden hatten alles, was sie wissen mussten, um so zu leben, Gott zu gefallen. Wir würden sagen, sie wussten damals noch gar nicht viel. Sie hatten damals noch nicht den ganzen Heilsplan Gottes. Noch keinen Fahrplan, den sie auseinanderfalten konnten und aufhängen konnten. Aber sie hatten alles, was sie wissen mussten, um Gott gehorchen zu können. Nämlich sie wussten, da gab es den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und diesen durften sie nicht essen. Gott offenbart immer genug, um uns mit allem auszurüsten, was wir nötig haben, um heilig zu leben. Ja, wir wollen gerne die Details kennen. Wann kommt Gott? Wann, wie können wir es ausrechnen? Und Gott sagt, du hast alles, was du brauchst, um so leben zu können, wenn dieser Tag da ist, dass du bereit bist. Und das sagt uns Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen, um Gott wohlgefällig leben zu können. Und gerade wir als Eltern machen das ja auch immer wieder mit unseren Kindern. Wir sagen manchmal, du musst nicht alles wissen, aber dennoch gehorsam sein. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns das als Eltern einfach machen sollen. Ne? Musst du nicht verstehen, einfach gehorsam sein. Sondern ich will damit sagen, dass es in der Kindererziehung auch Dinge gibt, die wir Kindern manchmal gar nicht erklären können, sondern sagen müssen, du verstehst es jetzt nicht, sei trotzdem gehorsam, weil es dir zum Guten ist. Und wir kennen also nicht das genaue Datum, wann Jesus kommen wird, wann wir auferstehen werden. Und was der Engel hier macht mit Daniel ist, er lenkt, Daniel würde gerne wissen, woran erkenne ich das? Wann? Wie lange dauert das Ganze? Und der Engel lenkt die Gedanken von Daniel wieder zurück und holt ihn zurück so aus der Zukunft, aus seinen Träumen zurück. Es ist viel weniger um die weite Zukunft besorgt, als darauf, wie Daniel vorbereitet wird für diese Zeit. Diese ganzen Zukunftsbilder, die wir in der Bibel haben, sind uns nicht gegeben, damit wir über Details spekulieren, sondern dass wir mehr nach Heiligung streben. Es ist nicht sein Ziel, unsere Neugier zu sättigen und all unsere spekulativen Fragen zu beantworten, deshalb sollten wir uns auch nicht irritieren lassen. Stattdessen ist es Gottes Ziel mit diesen Texten, dass sein Volk beschützt wird, dass es geführt wird und dass es ausgerüstet wird. Vielmehr die Frage als das Wann ist die Frage, wie. Nicht wann kommt Jesus, sondern wie können wir so treu im Glauben leben, dass wenn er kommt, wir bereit sind. Ja, der Engel gibt Daniel zu verstehen, dass er eigentlich alles hat, um leben zu können. Damit möchte ich aber nicht sagen, bitte versteht mich nicht falsch, wir müssen uns jetzt gar nicht darum kümmern, wie das sein wird, ist doch völlig egal. Wir müssen uns gar nicht mit Fragen der Endzeit beschäftigen. Doch Gott hat einen Plan für das Ende der Weltzeit, aber das bedeutet nicht, dass wir ihn auch ganz genau kennen müssen. Gewisse Dinge müssen wir offen lassen. Aber viel entscheidender ist, dass wir bereit sind, wenn das Ende der Weltzeit da ist. Und übrigens, wenn jemand Theologie studiert, dann heißt es ja das Fach Eschatologie, das Ende der Dinge wird dann besprochen. Und dann reden wir über das Ende der Welt, wie das so sein könnte. Aber viel wichtiger ist, dass jeder von uns persönlich, jeder Einzelne, hat seine ganz persönliche Endzeit, unabhängig von der Weltzeit, die Gott mit der ganzen Welt schreibt, nämlich wenn dein Leben zu Ende geht. Es kann ganz unterschiedlich zu Ende gehen, aber die Frage ist dann, ob man dann bereit ist. Interessanterweise werden christliche Gemeinden und Gruppen dann suspekt und gefährlich, wenn sie zwei Dinge miteinander vertauschen. Wenn Klarheiten als Unklarheiten dargestellt werden und wenn Unklarheiten als wie Klarheiten behandelt werden. Und ich habe die letzten Jahre an einem theologischen Seminar unterrichtet. Und es ist interessant, wenn Studenten kamen und angefangen haben, in der Bibel zu studieren. Und manchmal waren sie nach 1 oder 2 Jahren verwirrter als vorher. Ja, man kam mit mehr Fragen raus, als man die Menge der Fragen, die man vorher hatte, als man ankam. Woran lag das? Am Anfang seines Lebens mit Gott war das Evangelium so klar und einfach. Ne? Gott rettet Sünder. Ich bin ein Sünder, Gott hat mich gerettet. Und dann widmet man Jahre seines Lebens zum Studium der Bibel und hat plötzlich mehr Fragen als vorher. Dann fragt man sich, wie kann es sein, dass das Böse plötzlich im Garten Eden auftaucht? Gott hat doch die Welt gut gemacht, alles war perfekt und plötzlich ist da eine Schlange. Was hat Gott damit zu tun? Wie löse ich jetzt dieses Problem? Kann man so denken, kann man so denken. Und dann kommen Fragen auf und du hörst dann manchmal von den Dozenten, ja, da gibt es diese Ansichten, da gibt es jene Ansichten. Und irgendwann fragst du dich, was ist eigentlich noch klar in der Bibel? Woran kann ich noch festhalten? Ich habe Studenten erlebt, die damit gekämpft hatten, was sagt die Bibel denn eigentlich noch? Und ich habe die Vermutung, dass das damit zusammenhängt, dass wir uns eher und manchmal auch lieber mit Fragen der Bibel beschäftigen, die unklar sind, zu denen es unterschiedliche Meinungen gibt. Und deshalb lautet der erste Schritt, wie können wir bis zum Ende durchhalten, indem wir uns von offenen Fragen nicht irritieren lassen? Denn das Buch Daniel bleibt nicht bei offenen Fragen stehen. Dieses Buch Daniel in Kapitel 12 schließt eigentlich mit klaren Antworten ab. Und das ist der zweite Punkt, den ich machen möchte. Wir gehen deshalb zu den ersten 4 Versen. Eine weitere Antwort ist, wie können wir bis zum Ende durchhalten? Die weitere Antwort ist, indem wir uns von klaren Antworten leiten lassen. Fangen wir also bei Vers 1 an. 4-mal wird dort gesagt, ne, Zeit, zu jener Zeit und Zeit, zu welcher Zeit bezieht sich das? Die Verse 1 bis 3, die gehen noch zurück auf das Kapitel 11, wo Daniel auch eine Vision sieht. Und ja, das ist eine Vision, die eine Zeit beschreibt, die sicherlich auch schon gewesen ist. Aber wir merken hier in Kapitel 12, geht es auch über diese Zeit hinaus. Es geht weiter, es beschreibt das Ende der Weltzeit, also was auch für uns noch in der Zukunft liegt. Und die Aussage ist ziemlich klar, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael heben, der für die Kinder seines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Und dann kommt aber, zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Und dann geht es um die Auferstehung. Also es wird mal eine richtig gute Zeit werden. Ihr werdet gerettet werden und später in Vers 2 auferstehen. Ist das nicht eine Motivation durchzuhalten? Ja, einige von uns waren gestern unterwegs auf einer Fahrradtour. Und zwischendurch fiel immer mal das Wort, was nach auf uns warten wird, wenn wir wieder zurück sind. An dem Ort, wo wir gestartet sind, wartet ein Grillfest auf uns. Das hat Motivation genug durchzuhalten. Wir waren bereit, jedes Opfer zu bringen, um am Ende dann von diesem Fleisch zu profitieren. Und das ist, was hier gesagt wird. Am Ende wird es mal richtig gut. Also unsere Fahrradtour endete eigentlich mit einem ganz tollen Grillfest. So auch hier. Die Kosten eines Lebens mit Gott und mit Jesus lohnen sich, weil am Ende der Sieg auf uns wartet. Was klar ist, am Ende wartet ein Sieg auf uns. Was ist die Garantie, dass wir das Ziel erreichen? Vers 1, weil es jemand anderen gibt, der sich für uns einsetzt. Da gibt es diesen Fürst Michael. Ja, der Fürst Michael, der wird sich erheben, der wird für die Kinder deines Volkes einstehen. Vielleicht haben wir den Eindruck, wir kämpfen diesen Kampf in dieser Zeit. Wir kämpfen diesen Kampf und es ist anstrengend. Aber wisst ihr was? Gott hat jemanden abgeordnet, der für uns kämpft. Ja, wenn wir an diese Fahrradtour denken, wir haben einmal den Eindruck, wir haben die Tour gemacht, aber wenn du mit einem Elektrobike unterwegs gewesen bist, dann bist du eigentlich gefahren worden. Mehr oder weniger, je nachdem, was du eingestellt hast. Ne? Natürlich. Nein, ich will nicht sagen, Klaus, dass du gestern gefahren wurdest. Du hast den ja ausgestellt, den Motor am Anfang. Ne? Aber stell euch vor, ja, wir bewegen so unsere Beine, aber eigentlich sind wir gefahren worden. Ja, da gibt es diesen Fürst Michael. Er kämpft für uns. Und das ist die Garantie, dass wir am Ende tatsächlich siegen werden. Er setzt sich für uns ein. Also was klar ist, das ist eine Klarheit, an der wir festhalten sollen. Am Ende wird es mal richtig gut. Aber wisst ihr was? Erst am Ende. Dazwischen sagt Vers 1 auch ziemlich klar, es wird so richtig schlimm werden. Es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab. Und Jesus sagt das in Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium auch. Vers 21. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang an der Welt an bis jetzt keine gewesen ist. keiner mehr kommen wird. Und dann sagt Jesus, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Also was klar ist, es wird am Ende mal richtig gut. Aber, was auch klar ist, davor wird es nochmal richtig schlimm werden. Das kennen wir, oder? Ich weiß nicht, ob ihr auch das 9-Euro-Ticket nutzt mit der Bahn. Mich interessiert auch so ein bisschen, was die Bahn gerade so macht. Und es ist manchmal ein bisschen verzweifelnd und zermürbend, mit der Bahn unterwegs zu sein. Aber letztens gab es mal wieder eine Ansage. Der Verkehrsminister hat eine neue Ansage gemacht. Der ist ja auch für die Bahn zuständig und hat gesagt, nach der Bahn soll man wieder zukünftig die Uhr stellen. Es soll alles wieder besser werden. Ne? Es kommt wieder gut. Das war seine Aussage. Er hat aber auch gesagt, wir müssen uns nichts vormachen, Leute. Bevor es richtig gut wird, wird es erstmal richtig schlimm werden. Wir müssen nämlich einige Baustellen machen und das heißt, wir müssen nochmal wirklich ein paar Jahre müssen nochmal aushalten und dann wird es richtig gut. Kennen wir, oder? Es wird richtig schlimm, bevor es dann richtig gut wird. Aber anders als bei der Deutschen Bahn, ich traue dem noch nicht ganz, muss ich so sagen, dürfen wir wissen, dass in der Bibel, was Gott uns versprochen hat, es wird richtig schlimm kommen, aber nach dem wartet etwas richtig Gutes auf uns. Und dass die Bibel das so macht, die sagt, da kommt was, was richtig gut wird, aber davor wird es noch richtig schlimm, das bewahrt uns vor zwei Gefahren. Wenn die Bibel das nicht machen würde, dann würden wir einerseits vor der Gefahr stehen, zu verzweifeln, auf der anderen Seite aber vielleicht auch die Gefahr des Optimismus. Wir könnten in Verzweiflung verfallen, weil es wird schlimmer, aber wir merken, uns fehlt das Ende. Ja, wir wissen nicht, dass es wirklich gut ist. Hat die Gemeinde wirklich das Versprechen, dass die Pforten der Hölle überwunden sind und werden? Das wäre Pessimismus. Aber zu sagen, ach, es kommt einfach alles nur gut, dann würden wir die Realität nicht wahrnehmen, was passiert. Christliche Hoffnung ist realistisch. Die versteht, die Welt, in der wir leben, ist ein Tal der Tränen. Die Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Das alles Leben endet mit dem Tod. Die Welt ist nicht das Zuhause von uns Christen. Und deshalb sollten wir auch nicht erwarten, dass wir hier auf der Erde all das bekommen, was wir wollen und nötig hätten. Ja, wir sind dankbar für all das, was wir genießen, für die Freiheiten, die wir haben dürfen, für den Zugang auch zur Gesundheitsversorgung, für den Beruf, den wir haben, für die Familien, die wir genießen können. Und wir beten darum, dass wir solche Dinge auch erhalten bleiben, dass sie für andere auch da sind. Aber uns ist klar, das ist nicht selbstverständlich. Also wir haben gelernt, es wird mal richtig gut, aber wir wissen auch, davor wird es nochmal richtig schwierig. Aber etwas anderes ist auch in diesen Versen klar, dass für die Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören, gibt es kein gutes Ende. Ja, manche Leute wollen uns weismachen, dass wir kommen alle in den Himmel, ja, da gibt es keine Trennung mehr. Oder ja, dass für die Menschen, die nicht dazugehören, das ist keine ewige Hölle. Das hört irgendwann einfach mal auf, es kann also keine ewige Schande, keine ewige Qual. Aber was wir hier lesen ist in Vers 2, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach. Also was wir auch definitiv wissen über das Ende ist, es wird mal eine Trennung geben. Es wird mal Leute geben, die dazugehören und die nicht dazugehören. Hier in Vers 2 haben wir die deutlichste Beschreibung des ganzen Alten Testaments einer buchstäblichen körperlichen Auferstehung. Und was wir dabei oft übersehen, ist, wir denken, nur wir Christen werden auferstehen. Nein, es werden alle auferstehen. Aber die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach. Es wird also eine Trennung geben. Und Jesus redet auch von dieser Trennung. Ich muss wieder Matthäus Kapitel 24 zitieren. Matthäus Kapitel 24, die Verse 31 bis 34, da sagt Jesus, wenn aber der Sohn des Menschen, und damit meint er sich selbst, in seiner Herrlichkeit kommen wird, also wiederkommen wird, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seinen Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Springt zu Vers 41, er wird aber dann zu denen der Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Vers 26, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechte aber in das ewige Leben. Auch Jesus macht also ganz, ganz klar, es wird eine Trennung geben. Und diese Menschen werden dann in Vers 3 und Vers 4 unterschiedlich beschrieben. Die Die, die zu Gott gehören, dem Buch des Lebens, sind die Verständigen. Die werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Die, wir, die wir zum ewigen Leben auferstehen werden, ja, wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt. Wir werden in sein Ebenbild verwandelt werden. Das wartet auf uns. Und dann bekommt Daniel den Auftrag, diese Botschaft zu verschließen, zu versiegeln. Manche verstehen darunter, dass es verschlossen ist, geheim gehalten worden ist. Ich denke eher, dass davon, wenn etwas versiegelt worden ist, dass es mehr darum geht, dass diese Botschaft aufbewahrt und sicher aufbewahrt wird für alle Zeiten. Und dann haben wir hier in Vers 4 auch den Hinweis, viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. So schreibt das die Schlachterübersetzung, das hört sich auch ganz positiv an. Viele werden danach suchen und die Erkenntnis wird zunehmen. Wenn wir einen Blick in andere Bibelübersetzungen werfen, dann stellen wir auch fest, dass hier dieser Vers ganz unterschiedlich gedeutet wird. Zum Beispiel die Luther 2017 schreibt, viele werden herumirren und die Bosheit wird zunehmen. Also ihr merkt eine ganz andere Übersetzung, da geht's eher, es wird das eher negativ gedeutet. Oder die Zürcher Übersetzung, viele werden umherstreifen, damit die Erkenntnis sich mehre. Also es ist ein Versuch, dass man Dinge erkennt. Ich denke, dass wir dieser Hinweis, der Vers 4, dass er anspielt auf eine andere Bibelstelle, nämlich auf Amos, auf den Propheten Amos, Kapitel 8, Vers 11 und 12. Und dort steht, dass Tage kommen werden. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott daher, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Jetzt Vers 12, da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen von Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Ich meine, in einer ähnlichen Weise sagt Daniel hier, die Menschen wollen Wahrheit erkennen, sie suchen sie aber leider nur an einem falschen Ort und werden hin und her irren. Hier und dort suchen sie nach Wissen, während es die ganze Zeit direkt vor ihrer Nase ist, so ungefähr. Gottes Volk weiß, wo wahre Weisheit zu finden ist, während das Böse vergeblich nach der Wahrheit sucht. Und ist es nicht genau das, was wir erleben? Ja, die Erkenntnis wird einerseits zunehmen. Wir leben in einer Zeit, wo man vermutlich noch nie so viel Wissen verfügbar hatte im Internet. Was können wir nicht alles wissen und kontrollieren? Aber sind wir nicht auch eine Gesellschaft, die noch nie so viel Angst hatte wie vorher? Ja, wir können unsere Kinder heute kontrollieren, indem wir denen irgendwelche Peilsender mitgeben. Dann können sie irgendwo hinfahren auf Klassenfahrt und wir können zu Hause sitzen und können sie beobachten, wo sie gerade da sind. Gibt uns das mehr Sicherheit? Gibt uns das mehr Trost und Zufriedenheit? Ich habe eher den Eindruck, dass es uns als Eltern ängstigt und zerstört. Und weil der Kontrollwahn uns eher in die Verzweiflung treibt, was könnte alles passieren? Also bis jetzt ist klar gewesen, es wird schlimmer, bevor es besser wird. Die Auferstehung wartet auf uns. Was aber auch klar ist, es wartet eine klare Trennung zwischen ewigem Leben und zwischen der ewigen Hölle. Aber jetzt wartet noch etwas anderes auf uns und was klar ist. Und ihr habt vielleicht den Eindruck gehabt, dass die Verse 5 bis 13, die ich am Anfang hatte und die ich überschrieben habe, offene Fragen, die uns nicht irritieren sollten. Ich habe so getan, als wären da viele offene Fragen. Aber damit bin ich nicht ganz fair gewesen mit euch. Ja, wir wissen nicht genau, wie lange es dauern wird. Wir wissen nicht genau, wann es beginnt. Wir wissen nicht ganz genau, wann es endet. Aber das ist nicht alles, was dieser Abschnitt sagt. Es gibt noch mehr zu sagen. Auch wenn Daniel diesen Abschnitt vielleicht nicht versteht, er darf wissen, es gibt jemanden, der wohl eine Antwort kennt, der alle Zeiten im Griff hat. Ja, wir sehen in Vers 7, dass es diesen in Leinen gekleideten Mann gibt. Und der erhebt seine Rechte und seine Linke und schwört bei dem, der ewig lebt. Wisst ihr, normalerweise wird bei einem Schwur, das kennen wir, oder? Wenn unsere Minister vereidigt werden, da wird eine Hand gehoben. Hier haben wir jemanden, der beide Hände hebt. Was wird damit gesagt? Das ist definitiv klar. Und was garantiert er und sagt, es sind nur 3,5 Zeiten? Wenn wir so ein bisschen mit der Zahlensymbolik des Alten Testaments vertraut sind, 7, das ist eine volle Zeitspanne. 3,5 Zeiten sind begrenzte Zeit. Das ist keine vollständige Zeit. Ja, wir wissen nicht ganz genau, wie sind das jetzt 3,5 Jahre oder so. Aber was gesagt wird, es sind keine 7 Zeiten, es sind 3,5 Zeiten, es ist eine begrenzte Zeit. Das heißt, hier hat jemand die Kontrolle und hier dieser jemand, der im Himmel sitzt, der lässt nicht zu, dass es eine volle Zeit ist, sondern es ist eine begrenzte Zeit. Das heißt, er hat das sehr wohl unter Kontrolle. Und wie wir vorhin in Vers aus Matthäus 24, 22 gehört haben, da sagt Jesus, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde keiner gerettet werden. Aber sie sind verkürzt worden. Also was Daniel hier auch schon hört, ist, da gibt es jemanden, der die Zeit begrenzt hat. Das war ja bei der ersten Antwort. Und bei der zweiten Antwort lesen wir von diesen 1290 Tagen. Vielleicht ist das mit diesen 3,5 Zeiten kompatibel, wir wissen es nicht genau. Aber warum plötzlich in Tagen? Naja, ganz praktisches Beispiel. Diejenigen von euch, die schon geheiratet haben, haben vielleicht einen Countdown gerechnet oder runtergerechnet, wie lange es noch bis zur Hochzeit. Und wie rechnet man Countdown? Man sagt nicht noch, weiß ich, 5,5 Monate bis zur Hochzeit, sondern man rechnet in Tagen runter, oder? Hört sich doch viel einfacher an. Und auch viel kürzer an. Tage sind so, ein Tag ist schnell vorbei. Deshalb sagen wir nicht, in einem Jahr heiraten wir, sondern dann fangen ihr Leute plötzlich an zu sagen, wir heiraten in 365 Tagen. Das fühlt sich doch viel schneller an. Nur 365 Tage statt ein Jahr. Das klingt viel kürzer. Und das ist vielleicht auch wirklich bewusst so gesagt, es sind Tage, es ist eine begrenzte Zeit. Es ist viel kürzer. Es gibt jemanden, der dafür sorgt, dass du diese Zeit überstehen wirst. Und das dürfen wir wissen. Jemand hat die Kontrolle. Es gibt jemanden, der versorgt, dass diese Zeit nicht endlos ist. Sie ist endlich, sie ist begrenzt. Und dieser jemand ist derjenige gewesen, der seinen eigenen Sohn geschickt hat, der stellvertretend für uns gestorben ist, der ein perfektes Leben gelebt hat und das als unser Leben anerkannt wird. Und der garantiert auch, dass wir bis zum Ende aushalten. Dafür hat er seinen besonderen Engel Michael auserwählt. Der Daniel erhält hier ganz zum Schluss eine ganz, ganz persönliche, ein persönliches Versprechen und ich denke, es gibt keinen besseren Abschluss für dieses Buch, als mit dem Vers 13 zu enden. Du aber geh hin, Daniel, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Wie können wir also bis zum Ende durchhalten? Lassen wir uns nicht irritieren von offenen Fragen, die wir nicht zur Lebzeit geklärt bekommen. Aber lassen wir uns leiten von den Antworten, die klar sind. Und so helfe uns Gott dabei, dass wir bis zum Ende durchhalten. Amen.